Man sieht im Stadtbild sehr selten die Frau auf der Parkbank. Mhm. Ja, also da wird wirklich sehr lang sehr viel unternommen von Frauen, um das zu vermeiden, mhm, weil es natürlich auch überhaupt kein sicherer Ort ist. Ja.
Willkommen bei Welt der Frauen, der starken Stimme für Frauen, immer am Puls der Zeit. Welt der Frauen begleitet ihre Leserinnen seit 1946 als Magazin, digital auf www.weltderfrauen.at und jetzt auch zum Hören als Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welt der Frauen zum Hören. Vielleicht hören Sie diese Folge unterwegs, vielleicht aber auch zu Hause bei einer gemütlichen Tasse Tee. Einen solchen Rückzugsort zu haben, einen Platz, an dem wir sein können, wie wir wollen, an dem wir zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen können, das ist für manche von uns leider nicht selbstverständlich. Wer seine Wohnung verliert, verliert mehr als vier Wände und ein Dach. Es geht dieser wichtige Raum verloren, der die Grundlage dafür ist, dass wir uns um alles andere kümmern können, um unsere Psyche, unsere physische Gesundheit, unsere sozialen Kontakte, unsere Versorgung. Mein Name ist Ursel Lenzig. Ich bin Redakteurin und Autorin bei Welt der Frauen und ich habe mich intensiv mit dem Thema Wohnungslosigkeit beschäftigt. Mich hat vor allem die Frage interessiert, ob und wie Wohnungslosigkeit bei Frauen anders ist. Und da bin ich auf ein paar interessante Fakten gestoßen. Allen voran die Tatsache, dass es kaum verlässliche Zahlen zu weiblicher Wohnungslosigkeit gibt. So machen Frauen zwar rund ein Drittel aller registrierten Wohnungslosen aus, die Dunkelziffer dürfte allerdings deutlich höher liegen. Der Grund dafür ist die versteckte Wohnungslosigkeit. Davon sind solche Frauen betroffen, die nicht direkt auf der Straße leben, sondern bei FreundInnen oder Familienmitgliedern auf der Couch schlafen zum Beispiel. Niemand bekommt also mit, dass diese Frauen keine eigene Wohnung haben, dass sie dadurch unter enormem Stress und allen damit einhergehenden Folgen leiden. Viele Frauen schämen sich dafür, sich bei Organisationen Hilfe zu holen. Auch das ist ein Faktor, der darauf einzahlt, dass die offiziellen Zahlen kaum belastbar sind. Über einige dieser Themen habe ich mit einer Frau gesprochen, die viel darüber sagen kann, wie es jenen Frauen geht, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Barbara Unterlerchner, die das Frauenwohnzentrum der Caritas im 2. Bezirk in Wien betreut. Ich habe sie dort vor Ort getroffen und mit ihr über ihre wichtige Arbeit gesprochen.
Mein Name ist Barbara Unterlerchner. Ich bin die Einrichtungsleitung des Frauenwohnzentrums der Caritas Wien. Wir sind da in der Springergasse 5, das ist im 2. Bezirk in der Nähe vom Praterstern. Wir haben mehrere Angebote sozusagen in einem Haus vereint. Wir sind ein Frauenwohnzentrum. Wir haben hier Bewohnerinnen, die unterschiedlich lang, also das ist sozusagen offen bei uns, wie lange sie hier wohnen können. Wir haben welche, die wohnen ein paar Monate da und die Frau, die am längsten bei uns wohnt, wohnt seit über 20 Jahren hier, also seit Beginn, seit Eröffnung des Frauenwohnzentrums. Wir haben auch das Frauenwohnzimmer hier. Das ist eben unten im Erdgeschoss ein Tageszentrum für Frauen, das viermal die Woche geöffnet hat. Und wir haben auch eine Nachtnotaufnahme, also vier Schlafplätze, die von Nacht zu Nacht vergeben wird für Frauen in Krisen, also die keinen anderen Schlaf finden.
Wie viele Bewohnerinnen habt ihr Platz? Wie viele Zimmer sind da?
Wir haben 32 Zimmer bzw. Wohneinheiten, die sind ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt wirklich so kleine Wohneinheiten, wo auch eine kleine Küche drin ist und eine Dusche. Und in manchen Stockwerken sind es aber wirklich nur Zimmer mit Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsbädern. Mhm. 32, wir sind objektgefördert, das heißt, wir können selber ein bisschen jonglieren, ob wir das Haus, also das Haus ist meistens voll, aber natürlich manchmal muss man ein Zimmer nach einem Auszug sanieren und das bleibt dann ein paar Monate unbewohnt, aber prinzipiell sind es 32 Plätze.
Was bietet ihr im Frauenwohnzimmer an?
Im Frauenwohnzimmer, das ist eben ein Tageszentrum ausschließlich für Frauen. Es ist ein Frauenschutzraum, das heißt, es ist wirklich Männern nicht erlaubt, reinzukommen. Das ist wahnsinnig wichtig auch für unsere Zielgruppe, dass sie sich dort sozusagen in einem geschützten Rahmen auch befinden. Das Angebot dort ist eigentlich, sich relativ voraussetzungslos aufzuhalten. Also die Frauen können dort essen, wenn sie möchten. Sie können einfach Zeit verbringen. Mhm. Sie können Kontakte knüpfen mit anderen Frauen. Und es gibt auch ein sozialarbeiterisches Angebot nach Bedarf. Da haben wir hinten ein Büro angehängt ans Tageszentrum, wo Beratungen zu unterschiedlichsten Themenbereichen stattfinden. Was es auch gibt, ist die Möglichkeit, dass man Wäsche wascht. Frauen Wohnzimmer und auch einen Spind sich mieten kann, um Sachen zu sichern. Mhm. Und wir haben auch Tagesliegen für Frauen, die, die sich auch dort kurz hinlegen
können. Wenn jetzt eine Frau ins Frauenwohnzimmer kommt, schaut ihr dann auch, was ist eigentlich ihr Background? Versucht ihr sie auch manchmal dann dazu zu überreden oder dafür zu sorgen, dass sie irgendwo vielleicht einen festen Wohnraum bekommen kann?
Das kann Teil der sozialarbeiterischen Beratung sein, wenn es Wohnthemen gibt. Ja, also wie gesagt, das Tageszentrum wird genutzt von den Bewohnerinnen, aber auch von Frauen aus ganz Wien, die herkommen. Wir haben sehr viele Frauen, die einfach regelmäßig kommen. Das heißt, sie sind dann auch unseren Mitarbeiterinnen gut bekannt. Aber sie können, wenn es ihr Wunsch ist, sich auch anonym aufhalten bei uns.
Verstehe. Ja,
ganz wichtig ist, unser Konzept ist ein sehr, sehr niederschwelliges. Mhm. Das heißt, wir sind dann stark in einer beobachtenden Rolle und gehen vielleicht im Vergleich zu anderen weniger proaktiv zu auf die Frauen, sondern lassen sie ankommen und sind bei Bedarf auch da. Mhm. Ja, weil eben unsere Zielgruppe sind hauptsächlich psychisch erkrankte Frauen. Da funktioniert der ganze Beziehungsaufbau ein bisschen anders. Der ist oft längerfristig oder phasenhaft. Und es ist sehr wichtig, dass die Frauen hier gut ankommen können, so wie sie sind. Also das Konzept sagt sicher, die Frau, solange sie im Rahmen der Hausordnung ist, also es gibt natürlich gewisse Dinge, die gehen hier nicht, also Gewalt oder Bedrohlichkeiten, aber ansonsten muss die Frau jetzt nicht einer Beratung oder Betreuung zustimmen oder auch ihre Daten bekannt geben, um bei uns die Angebote in Anspruch zu nehmen.
Wie sieht Wohnungslosigkeit bei Frauen aus? Ich würde gerne ein bisschen darüber sprechen, was ist denn so das Klischee und was ist die Realität? Das Klischee ist ja, Parkbank verlottert mit einem, weiß ich nicht, einer Flasche Bier in der Hand. Wie ist denn tatsächlich die Realität von Frauen in der Wohnungslosigkeit?
Mhm. Bei Frauen, wohnungslosen Frauen spricht man sehr oft von verdeckter Wohnungslosigkeit. Das heißt, das ist auch sichtbar in den Statistiken. Frauen machen immer ungefähr ein Drittel aus in der Wohnungslosigkeit für Statistik. Das liegt auch daran, dass Frauen vielfach andere Strategien haben, um Wohnungslosigkeit zu vermeiden, beziehungsweise suchen sie sich oft eher prekäre Wohnsituationen. Mhm. Sie tun sich schwerer, bei Hilfssysteme anzudocken.
Als Männer?
Als Männer, ja. Und das liegt aber auch daran, dass natürlich eben das Klischee oder die Stereotype wohnungslose oder obdachlose Person ist männlich. Ja. Und die Erfahrung, die langjährige Erfahrung in der Wohnungslosenhilfe zeigt, dass es tatsächlich an die Frauen viel besser rankommst, wenn du wirklich ganz spezifische Angebote nur für Frauen schaffst. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel in ein Tageszentrum reingehst, das für alle offen ist, wird sehr stark auffallen, dass da zumeist ein starker Überhang an Männern ist. Und Frauen nehmen solche Angebote dann einfach nicht in Anspruch. Man muss ein bisschen unterscheiden. In Wien ist die Wohnungslosenhilfe recht komplex geregelt. Es ist tatsächlich noch einmal ein Unterschied zwischen den niederschwelligen Angeboten und den höherschwelligen Angeboten. Gerade sowas wie Notschlafstellen oder Krisenplätze, da ist die Anzahl oder der Prozentsatz der Frauen, die das aufsuchen, tatsächlich sehr gering. Mhm. Man sieht im Stadtbild sehr selten die Frau auf der Parkbank. Mhm. Ja, also da wird wirklich sehr lang sehr viel unternommen von Frauen, um das zu vermeiden, weil es natürlich auch überhaupt kein sicherer Ort ist. Ja. Ja. Genauso wie gemischte Notschlafstellen oft von Frauen nicht als sicherer Ort empfunden wird.
Ist das auch ein Grund? Also was sind die Ursachen, die hauptsächlichen Ursachen für Frauen, dass sie in die Wohnungslosigkeit kommen? Ich greife jetzt nur kurz vorweg. Kann es auch sein, dass sie oftmals aus Gewaltbeziehungen flüchten müssen und so weiter und deswegen sich einfach nicht wohlfühlen in der Umgebung, wo viele Männer sind?
Ja, der Zusammenhang ist jetzt nicht empirisch nachzuweisen. Es geht eher immer um Erfahrungswissen aus der Praxis. Gewaltbetroffenheit ist oft ein Grund. Mhm. Prinzipiell ist es einfach so, dass Frauen, das ist nämlich das Paradoxum, auch wenn man Statistiken liest, dass zwar Frauen immer unterrepräsentiert sind in den Wohnungslosenzahlen, aber wenn man sich schaut, wie die Armutsbetroffenheit ist, sieht man ganz schnell, dass Frauen einfach mehr betroffen sind als Männer. Das heißt, die ganzen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die strukturelle Diskriminierung von Frauen wird dann einfach sozusagen, mündet dann einfach in diese Situation, dass Frauen einfach schon einmal weniger verdienen, dass Frauen sozusagen durch Familien und Kinder haben oder Kinder aufzuchten einfach auch im Erwerbsleben benachteiligt sind. Mhm. Unsere Zielgruppe sind ja die psychisch erkrankten Frauen. Eine Erkrankung, auch eine psychische, kann natürlich auch immer ein Grund sein, warum Frauen dann nicht mehr in der Lage sind, erwerbstätig zu sein und dann irgendwann einmal einfach in die Armut abrutschen. Man weiß auch, dass sich das gegenseitig auch bedingen kann. Also Frauen werden schon auch krank durch ihre prekäre Lebenslage.
Okay.
Also es ist jetzt nicht so monokausal, dass man sagt, psychisch krank und deswegen in der Wohnungs- oder Obdachlosigkeit, sondern das kann auch umgekehrt erfolgen. Okay. Ja, also gerade unsere Frauen sind vielfach an Schizophrenie erkrankt und die Schizophrenie erfordert natürlich schon eine gewisse Prädisposition, eine genetische, aber das allein reicht nicht. Das heißt, Lebensbedingungen spielen da eine starke Rolle, ob diese Krankheit auch sozusagen manifest wird.
Mhm. Sind viele Frauen auch oder viele Mütter auch bei euch mit noch minderjährigen Kindern?
Nein, in unserer Einrichtung sind keine Kinder.
Okay. Unter welchen Aspekten der Wohnungslosigkeit leiden denn Frauen am meisten?
Also es ist auf jeden Fall ein großes Schamthema, das bei Frauen noch einmal mehr wirkt als bei Männern. Auch Suchtkrankheiten sind viel schambesetzter bei Frauen als bei Männern. Das hat auch was damit
mit
zu tun, mit der Sozialisation.
Ja.
Genau. Besonders belastend ist sicher dieser nicht vorhandensein des eigenen Wohnraums in Form eines Rückzugsorts und der Privatheit.
Mhm.
Ja, also das ist etwas, was für Frauen besonders schlimm ist. Mhm. Ja, man weiß ja auch, dass zum Beispiel Frauen, die auf der Straße leben, ein wahnsinniges Problem haben, auch mit hygienischen Zuständen. Ja, es ist einfach bei Frauen ein bisschen anders. Und weil es halt einfach auch ein Sicherheitsaspekt ist. Frauen auf der Straße sind einfach nicht sicher.
Mm.
Ja, und sie sind auch in gewissen Einrichtungen nicht sicher. Mm. Da sind Frauen einfach noch einmal anders betroffen.
Mm.
Kinder, Entschuldigung, sind auch noch ein Thema. Ja, also bei uns im Haus haben der Großteil der Frauen haben Kinder, auch wenn nicht immer Kontakt besteht. Bei uns ist das Durchschnittsalter etwas höher. Also wir haben wenige ganz junge Frauen, sondern eher ältere Frauen. Das heißt, die Kinder sind meistens schon erwachsen und sehr oft besteht kein Kontakt aufgrund ihrer Erkrankung oder sonstigen Erlebnisse. Aber auch das ist etwas, wo Frauen einfach noch einmal anders betroffen sind, auch mit dem Verlust sozusagen an familiärer Struktur.
Mhm.
Und das Rausfallen aus sozialen Netzwerken ist auch ein ganz großes Problem. Mhm. Prinzipiell von wohnungslosen Personen, aber bei Frauen ist es auch noch einmal spezifischer.
Aus familiären und Freundeskreisen meinst
genau.
du jetzt?
Mhm. Genau.
Mhm.
Ja.
Du hast vorhin erwähnt, dass bei Frauen die Wohnungslosigkeit oft verdeckt ist. Könntest du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, inwiefern, wie kaschieren Frauen, wie lange kaschieren Frauen und warum glaubst du, also das interessiert mich jetzt einfach wirklich deine Meinung, warum machen das Frauen eher als Männer?
Mhm. Naja, es ist auch ein bisschen natürlich, sind auch tatsächlich die Möglichkeiten da wiederum für Frauen einfach vielleicht ein bisschen einfacher. Frauen gehen sehr auf Zweckbeziehungen ein, um nicht auf der Straße oder in einer Einrichtung leben zu müssen. Die können natürlich dann sehr oft auch ausbeuterisch oder auch missbräuchlich sein, aber das ist einfach eine Möglichkeit, die für Frauen da ist und die diese auch tatsächlich in Betracht ziehen. Das trifft auch ganz oft Frauen mit Kindern. Ja.
Mhm.
Das ist sozusagen etwas, wo viel kaschiert wird. Dann wird natürlich auch versucht, bei Bekannten unterzukommen. Also dieses prekäre Wohnen auf Zeit, ohne festen ohne festen Wohnsitz. Mhm. Genauso wie ich einige Geschichten kenne von Frauen, die tatsächlich heimlich in der Arbeitsstelle schlafen oder in irgendwelchen an irgendwelchen Orten, wo sie so lange wie möglich unentdeckt bleiben, bevor sie in eine Einrichtung gehen. Also diese Schwelle, Unterstützung anzunehmen, ist sehr, sehr hoch bei Frauen. Und das hat natürlich ganz viel auch mit der Scham zu tun.
Gibt es sowas wie Anzeichen? Sagen wir, ich habe eine Kollegin oder Bekannte oder, weiß ich nicht, im Supermarkt eine Kassierin und ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht ist sie von Wohnungslosigkeit betroffen. Gibt es Anzeichen?
Also was wir stark beobachten, ist ein gewisser Rückzug, natürlich oft aus dem öffentlichen Leben, weil natürlich Armut schon ein großes Thema ist. Armut verhindert soziale Teilhabe, auch kulturelle Teilhabe. Der Gesundheitszustand verschlechtert sich sehr häufig, wenn die Wohnverhältnisse sozusagen sehr schlecht sind. Ja, dann geht das auf die Gesundheit mit der Zeit. Man sagt ja, Armut macht krank. Das ist tatsächlich so. Ja, auch das lässt sich statistisch nachlesen. Das heißt, Erschöpfung, wenn Frauen sehr stark erschöpft wirken, bis hin natürlich irgendwann einmal kommt es dann sehr stark auch zu Vernachlässigungen von gewissen Dingen. Anfänglich bei sich selbst. Ja. Also wenn sozusagen ein gewisser Verfall zu beobachten ist. Aber ich würde sagen, der Gesundheitszustand ist oft ein Alarmhinweis, sowie ein gewisser Rückzug.
Ja.
Man muss sich überlegen, wenn jemand armutsbetroffen ist, aber noch wohnt, dann darf halt wirklich nichts passieren. Also wenn dann sozusagen der Kühlschrank kaputt wird, ist nichts da, um das zu reparieren.
Weil das ganze Geld fürs Wohnen schon aufgebraucht ist.
Weil es keine Reserven gibt. Ja. Das Ganze verursacht einen immensen Stress. Ja, und Stress wiederum ist auch für die psychische Gesundheit ein Riesenfaktor. Ernährung ist auch etwas, was leidet, wenn Menschen von Armut betroffen sind. Genauso wie man weiß, dass es halt auch Energiearmut besteht. Also es gibt einfach sehr viele Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre Wohnung im Winter anzuhalten, was wiederum dann den Gesundheitszustand beeinträchtigt, genauso wie die psychische Gesundheit durch den Stress, den das verursacht.
Das heißt, Armut als größter Risikofaktor oder als Folge von Armut kommen Frauen in die Wohnungslosigkeit. Mhm. Was, abgesehen von dem, was ihr hier bietet, also sprich eine Anlaufstelle, ein Dach über dem Kopf, ist ja trotzdem nur eine Notunterkunft.
Das soll es nicht sein. Ja, also wir haben ein sehr spezielles Konzept hier. Ja, unser Haus soll sozusagen eine Lücke schließen zwischen so den höherschwelligen Angeboten, die es gibt in der Wohnungslosenhilfe. Das sind diese stationär betreuten Wohneinrichtungen. Ja. Da gibt es recht viele von unterschiedlichen Trägern. Und der Straße. Ja, unsere Einrichtung ist wirklich für Frauen, die sonst eigentlich nirgends hinpassen.
Okay.
Ja, aufgrund ihrer Erkrankung.
Mhm.
Ja.
Okay.
Bei uns können Frauen leben, die sich nicht behandeln lassen psychiatrisch, weil sie zum Beispiel nicht krankheitseinsichtig sind oder weil sie nicht wollen. Und sofern es irgendwie im Rahmen ist, können sie bei uns auch so sein. Sie haben Privatsphäre in ihren Zimmern oder Wohneinheiten. Ja. Also es ist sozusagen so niederschwellig wie möglich, weil unsere spezielle Zielgruppe wirklich ansonsten in höherschwelligen Angeboten nicht sein kann, so wie sie wollen. Sie müssen nicht. Die Voraussetzungen sind sehr gering. Genau. Deswegen ist das bei uns ein bisschen schwierig. Und es soll schon mehr als ein Notwohnen sein, weil es ist ein offenes Konzept. Also es gibt jetzt keine vorgegebene Wohndauer.
Ja.
Und deswegen ist es auch sehr unterschiedlich.
Okay.
Aber prinzipiell soll es wirklich eine starke Abgrenzung trotzdem zu Notschlafstellen sein. Oder auch Chancenhäuser gibt es.
Wo man sozusagen am Abend kommt, aber in der Früh wieder gehen muss.
Genau. Okay. Unsere Frauen wohnen schon wirklich
hier. Wohnen fix, ja.
Und es wird natürlich auch werden Wohnperspektiven erarbeitet bei den Frauen, wo es geht. Mhm. Auch der Wunsch besteht, dass sie dann irgendwann einmal auch wieder zum Beispiel, also für die wenigsten kommt eine eigene Wohnung in Frage, aber es ist nicht ausgeschlossen.
Ja.
Ja. Aber, oder eben ein anderes Angebot innerhalb der Wohnung. Wohnungslosenhilfe oder irgendwelche Wohngemeinschaften, die sozusagen auch eine gewisse Betreuung oder Beratung anbieten mit mobilen Diensten. Also zu uns ins Haus kommt zum Beispiel eine PSD-Ärztin, eine psychiatrische Krankenschwester. Auch das funktioniert alles sehr niederschwellig, weil der Beziehungsaufbau relativ kompliziert ist. Bei manchen Frauen sehr langwierig, manchmal auch gar nicht funktioniert. Ja. Und die Haltung bei uns ist ganz wichtig, dass man einfach sozusagen die Frauen auch sein lässt. Mhm. Ja, mit ihrem Wunsch ja, nach Autonomie und Selbstbestimmung, soweit es halt geht. Also wir sind eben keine psychiatrische Einrichtung, wo Leute dann halt irgendwie einfach auch gewisse Bedingungen erfüllen müssen.
Was würdest du sagen, was brauchen denn Frauen, damit sie vielleicht aus dieser prekären Situation wieder rauskommen, abgesehen von, ich sage jetzt einfach mal, einem Dach über dem Kopf?
Sie brauchen einfach eine gewisse Sicherheit. Mhm. Ja, sie brauchen viel Privatheit und Selbstbestimmung und gleichzeitig brauchen sie ein Beziehungsangebot. Mhm. Ja, also die meisten Frauen, also es gibt Frauen, die leben sehr zurückgezogen auch bei uns, aber viele Frauen brauchen schon auch soziale Kontakte, die sie halt im Privaten sehr wenig haben, weil es meistens sehr viel Beziehungsabbrüche gegeben hat. Und sie brauchen eigentlich ein System, das relativ flexibel auf ihre Bedarfe abgestimmt ist. Mhm. Finanzielle Ressourcen brauchen sie natürlich auch. Mhm. Also in unserem Haus ist es so, dass der Großteil oder nahezu alle Frauen nicht erwerbsfähig ist aufgrund ihrer Erkrankung. Und damit fallen sie dann natürlich auch finanziell, sind sie dann natürlich auch in einer prekären Lage. Das heißt, die meisten sind leben von der Mindestsicherung. Ja. Wie wir wissen, die Mindestsicherung wird eher, also es ist jetzt sozusagen unter der Armutsgefährdungsschwelle eine Finanzierung. Das heißt, jede politische Entscheidung, die da in Richtung Kürzung oder Sanktionierung geht, trifft unsere Frauen ganz speziell, weil sie einfach tatsächlich nicht erwerbsfähig sind. Mhm. Ja. Und eine Krankheit ist prinzipiell nicht drinnen, eine langfristige. Ja. Das gilt jetzt nicht nur für psychische Erkrankungen, das habe ich auch in anderen Bereichen erlebt, dass ganz oft dieser Bruch in einer Biografie eine Krankheit verursacht und das tatsächlich eine massive Armutsgefährdung für ganz viele Menschen bedeutet, die nicht familiär sehr stark abgesichert sind. Das finde ich vom Prinzip her unerträglich, ja, weil das tatsächlich einfach, also im wohnungslosen Bereich und auch im Armutsbereich wird sehr oft die Schuldfrage irgendwie mit ins Treffen geführt, ja, wird auch sehr stark von einem Leistungsgedanken getragen werden kulturell, ja, das heißt, diese sozusagen, die suchen sich das selber aus, die sind selber schuld und so weiter. Wenn man in dem Bereich arbeiten, sieht man, es ist was ganz stark Systemisches und es hält einfach gewisse Dinge nicht aus. Also viele Menschen, Frauen im Speziellen, werden nach Scheidungen und Trennungen oft fallen in eine Armutsspirale rein. Ja, weil wir kennen das alle in Wien, wenn man sozusagen nicht Zugang hat zu gewissen geförderten Wohnformen, ist Wohnen einfach unfassbar teuer. Ja. 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 Eine alleinerziehende Frau mit Kindern, die jetzt kein hohes Einkommen hat und sich Unterstützung zukaufen kann oder eine Familie hat, die sie stark unterstützt, wird immer kämpfen müssen. Ja. Ja. Dieser Kampf bedeutet eben Stress. Stress bedeutet Gesundheitsgefährdung und einfach eine sehr geringe Lebensqualität. Mhm. Ja.
Würdest du sagen, dass potenziell jede von uns obdachlos werden könnte? Ich sag's wohnungslos, gell? Oder ist es kein Problem, obdachlos zu sagen?
Es wird, das sind so Begrifflichkeiten.
Ja.
Also wohnungslos umfasst mehr.
Ja.
Ne? Wohnungslos sind zum Beispiel auch Menschen, die in Institutionen leben und Einrichtungen leben. Frauen in Frauenhäusern, wohnungslos und obdachlos bedeutet, im Englischen ist das eindeutiger, da nennt sich das Rough Sleeping.
Okay.
Das heißt, das sind wirklich die Menschen, die auf der Straße oder nur in diesen Notschlafstellen, also früh wieder rausgehen. Ja. Wohnungslosigkeit umfasst einfach viel mehr und ist aber tatsächlich auch etwas, wo sozusagen muss Angebote geben, muss auch, dass man überhaupt in Strukturen kommen. Mhm. Ein wichtiger Punkt ist noch, den habe ich jetzt noch nicht erwähnt, es gibt einfach strukturelle Benachteiligungen, die auch noch einmal wahrscheinlicher machen, dass man wohnungslos bzw. obdachlos wird. Und das ist abgesehen vom Geschlecht, was wir schon erläutert haben, sind auch aufenthaltsrechtliche.
Mhm. Okay, ja.
Damit kämpfen sehr viele. Mhm. Das sind vor allem bei uns in unserem Bereich sehr stark Frauen, die aus osteuropäischen Staaten kommen, die oft jahrelang prekär irgendwo arbeiten oder auch unangemeldet arbeiten. Dann plötzlich passiert was, Arbeitsunfall, Krankheit, und dann verlieren sie hier ihre Aufenthaltsbescheinigung, haben vielleicht nicht ausreichende Versicherungszeiten, haben aber auch keinen Anknüpfungspunkt beim Heimatland, und dann wird's schwierig. Ja.
Das heißt, bei euch sind ganz viele Frauen, die sozusagen mehrfach Belastung, Vorbelastung mitbringen, also Frau sein.
Ja.
Keine Aufenthaltstitel haben, psychische Erkrankung.
Zumindest keinen oder rausfallen aus dem Aufenthaltstitel. Ja, okay. Also die Frauen zahlen bei uns auch für ihre, also sie wohnen nicht gratis, sie zahlen ein Nutzungsentgelt monatlich. Und das heißt, sie müssen schon existenziell versorgt sein.
Okay.
Ja, es gibt andere Angebote, viel kürzere, wegen aufgrund von aufenthaltsrechtlichen Schranken wird es halt auch nicht gefördert. Die sind dann immer meistens nur für 3 Monate, wo auch Menschen, die überhaupt keine Ansprüche auf Mindestsicherung oder einen Aufenthalt oder auch Zugang zu Gemeindewohnungen oder so haben. Aber bei uns tatsächlich, die Frauen haben das schon. Aber natürlich kann es sein, dass sie in ihrer Biografie einfach zu wenig Versicherungszeiten haben. Also mir fällt jetzt gerade konkret ein Beispiel ein. Eine Frau, die bei uns lebt, die ist immer aus einem osteuropäischen Land, die ist seit 20 Jahren in Österreich, hat selbstständig als Pflegerin gearbeitet, ist dann eben psychisch so stark erkrankt oder immer mehr, dass sie irgendwann einmal nicht mehr arbeitsfähig war. Da ist jetzt so, dass jetzt nach vielen Jahren einfach es ein Problem gibt, den Daueraufenthalt für sie zu erhalten, weil die Einwanderungsbehörde sagt, sie hat viel zu wenig Versicherungszeiten. Ja? Und es ist eben nicht gewünscht, dass man sozusagen in ein Sozialsystem einwandert von anderen europäischen Staaten, auch wenn es die Freizügigkeit und das Niederlassungsrecht gibt. Und allein der Gedanke, dass diese Frau jetzt irgendwie eventuell in ihr ursprüngliches Heimatland, wo sie überhaupt keine Art von Netzwerk hat,
20 Jahren
und schwerst krank ist. Ja. Aber das sind Situationen, die einfach passieren können. Ja. Da eine Perspektive zu schaffen für so eine Frau, die so schwer krank ist, aufgrund solchen strukturellen Hindernissen und Barrieren, ist sehr, sehr schwierig. Und diese Frauen sind schon unsichtbar. Also ich merke einfach, wenn man das berichtet oder erzählt, wird schnell klar, dass das nicht etwas ist, was so stark im Bewusstsein ist der Gesellschaft.
Ja.
Ja. Und Frauen sind halt einfach auch diesbezüglich wahnsinnig vulnerabel. Noch einmal.
Was bräuchte es denn aus deiner Sicht strukturell, politisch, um Frauen vor Wohnungslosigkeit zu schützen? Also das ist erst gar nicht passiert.
Das ist eine große Frage, ja, die schwer zu beantworten ist. Aber natürlich ich fange jetzt einmal ganz bei der Basis an. Also Österreich ist, glaube ich, im Europavergleich mit dem Gender Gap, ich glaube, am vorvorletzter Stelle. Also
auf dem schlechten Ende.
Am ganz schlechten Ende.
Ich weiß.
Ja, das ist einmal eine strukturelle Diskriminierung, die natürlich auf den Einzelfall betroffen einfach diese Auswirkungen hat. Das nächste ist, dass Frauen immer noch einfach viel mehr für die Kindererziehung und auch so das beeinträchtigt einerseits die Erwerbstätigkeit, aber macht sie auch noch viel vulnerabler. Ja. Dass Frauen sich trotzdem immer noch traditionell gesehen mehr Verantwortung haben für Familie und Kinder. Ja, damit sind sie einfach immer in einer schlechteren Position, was existenzielle Absicherung betrifft. Ganz schwierig wird es natürlich, wenn sie nachher Teil einer sogenannten Randgruppe sind. Ja, sprich, wenn sie sozusagen zum Beispiel aufenthaltsrechtlich nicht gleichgestellt sind. Es gibt sehr viele Frauen, deren Aufenthaltstitel am Mann hängt sozusagen, weil sie als Familienangehöriger hier einen Aufenthaltstitel haben und damit schon einmal in eine starke Abhängigkeit kommen. Ne? Und dann ist es tatsächlich so, dass bei der Gestaltung des öffentlichen Raums einfach auch Frauen nach wie vor keine Priorität haben. Ne? Und einfach auch keine sicheren Orte für Frauen sind. Und auch das macht was mit der Teilhabe, mit dem Mitspracherecht. Ja, aber prinzipiell Wohnungslosigkeit hängt natürlich schon ganz stark auch mit finanziellen Ressourcen zusammen. Ja, und solange das nicht ausgeglichen ist, sind sie einfach sehr stark gefährdet.
Mich würde noch abschließend interessieren, was das denn mit dir gemacht hat, in deiner eigenen Biografie oder in deiner eigenen Sicht auf die Stadt, auf die Welt, aufs Leben, dass du dich so einsetzt, ja auch beruflich. Und ich glaube, da kann man sich emotional nicht wirklich rausnehmen. Was hat das alles mit dir gemacht, persönlich?
Es verändert natürlich schon sehr stark den Blick auf viele Dinge. Also ich habe gemerkt, dass ich halt bei der Arbeit mit vulnerablen Zielgruppen an sich immer wieder zum Ergebnis gekommen bin, dass es, egal in welchem Bereich ich gearbeitet habe, Frauen trotzdem eine andere Betroffenheit haben als Männer. Ja, dass bei mir einfach immer stärker der Wunsch gekommen ist, mich tatsächlich auch tatsächlich sehr stark zu fokussieren auf Frauen, auf die Arbeit der Frauen. Und wenn es dann zu Thema Armut und Wohnungslosigkeit gibt, dann merkt man auch, dass einfach noch immer Frauen nicht die erste Personengruppe ist, an die man denkt. Ja, dass Armut überhaupt ein Thema ist, vor allem wenn es Frauen betrifft, auch wenn man sich es geschichtlich anschaut, das einfach auch nicht groß interessiert. Es gibt einfach keine große Lobby. Ein bisschen anders ist es jetzt schon im Gewaltschutz. Da werden Frauen schon ganz stark gesehen als vulnerable Zielgruppe. Aber dass auch da Armut immer sehr häufig ein Thema ist, das auch zum Beispiel Gewaltschutz sehr erschwert. Ja, weil natürlich auch aus solchen Verhältnissen rauszukommen, aus Gewaltspiralen, aus Gewaltverhältnissen rauszukommen, ist viel, viel schwieriger, wenn die Existenz die ganze Zeit bedroht ist. Ja, natürlich sieht man sehr stark auch seine eigenen unfassbaren Privilegien im Vergleich zu den Menschen, mit denen man arbeitet. Ja, und auch die Sicht auf das System, also diese strukturelle Diskriminierung, die Frauen allein schon aufgrund des Geschlechts, aber meistens eben aufgrund von mehrfacher Kriterien ausgesetzt sind, das ist etwas, was mir früher nicht so stark bewusst war als jetzt. Und irgendwie, wenn man da einmal sozusagen begonnen hat mit der Arbeit, tut man sich sehr schwer, auch da wieder einen anderen Fokus zu finden, weil da einfach auch noch so ein langer Weg ist, wenn überhaupt, bis das in irgendeiner Form sich ändert. Also das ändert sich sehr langsam. Genau.
Also ich bewundere das einfach immer wieder. Es kostet viel Kraft, stelle ich mir vor, weil man ist ja selber immer auch angefasst und betroffen. Es lässt einen ja nicht kalt, sonst wärst du nicht in dem Job. Ja.
Na, es soll einen nicht überhaupt nicht kalt lassen. Also ohne eine gewisse Betroffenheit, glaube ich, hat man die Motivation nicht. Und gleichzeitig natürlich braucht es auch immer diesen professionellen Ansatz. Ne? Aber was sehr stark antreibt, ist sicher einfach so ein ganz starker Solidaritätsgedanke zwischen Frauen. Das ist auch etwas, was hier in unserem Team ganz stark gelebt wird.
Hier arbeiten auch nur Frauen, nehme ich an.
Bei uns arbeiten nur Frauen.
Einfach auch allein schon aus. Es wäre wahrscheinlich für die Betroffenen noch gar nicht so einfach, oder?
Ja, tatsächlich. Also es ist einfach etwas, auch noch einmal um die Privatheit und den Schutz und den Zugang zu erleichtern. Ja, ist es ein reines Frauenteam und das macht auch was, weil eben, wie gesagt, dieses starke solidarische Denken zwischen Frauen, was so wichtig ist, ist schon ein riesengroßer Antrieb und auch etwas, was einfach aktiv gelebt werden muss. Ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, um Dinge auch längerfristig zu verändern. Ja. Und das ist auch sehr mitreißend und ich bin da ganz froh, da ein Teil davon zu sein, auf jeden Fall.
Vielen Dank, das war ein super schönes Schlusswort. Dankeschön.
Gerne.
Wenn Sie dieses Thema interessiert hat und wenn Sie mehr über Wohnungslosigkeit bei Frauen erfahren möchten, lesen Sie doch gerne in meinen Text mit dem Titel Wohnungslos und unsichtbar rein. Er ist in der Jänner-Februar-Ausgabe 2026 der Welt der Frauen erschienen und steht nun außerdem online zur Verfügung. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.